NDR Info. Redezeit.
Heute Abend mit Andreas Sperling. Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Ich vermute mal, die meisten von Ihnen und auch von uns hier waren irgendwann schon einmal im Krankenhaus oder kennen zumindest jemanden, der schon mal im Krankenhaus war, für eine Operation oder für eine längere Heilbehandlung. Da liegt es in der Natur der Sache, dass man froh ist, wenn man wieder rauskommt. Allerdings gibt es dann auch Patientinnen und Patienten, die klagen. Sie sagen, sie seien zu früh entlassen worden oder sie sagen, sie seien alleine zu Hause und kämen dort noch nicht wieder alleine klar. Oder sie kommen in eine Reha-Einrichtung, sind aber noch gar nicht fit genug für die Therapie dort. Um solche Fälle und darum, wie man da Abhilfe schaffen kann, geht es heute Abend in dieser Sendung der Redezeit-Visite zusammen mit Visite im NDR-Fernsehen. Wir sind gespannt auf Ihre Erfahrungen, auch auf Ihre Fragen an unsere Experten. Sie können uns anrufen unter der Rufnummer 08000 441777, 08000 441777. Oder Sie gehen ins Internet, da gibt es ein Kontaktformular unter der Adresse ndr.de/redezeit. Und dort können Sie uns auch sehen. Sie können uns zugucken hier im Studio. Es gibt einen Video-Livestream, auch dort unter ndr.de/redezeit. Bevor ich Ihnen meine beiden Gäste hier im Studio vorstelle, wollen wir mal hören und fragen, welche Erfahrungen Menschen in Norddeutschland mit dem Krankenhausaufenthalt gemacht haben und mit der Nachsorge danach. Thomas Sambol hat sich auf der Straße umgehört.
Da muss man sich, glaube ich, selber so drum kümmern. Also ich weiß das von unserer Nachbarin, die hatte jetzt eine Knieoperation. Die musste sich eigentlich um alles selber kümmern. Ne? Die musste sehen, dass sie dann eine Reha bekam und so weiter und so fort. Ne?
Ich bin lebertransplantiert und habe vor 5 Jahren eine Spenderleber meiner Frau bekommen. Und die Nachsorge läuft bis heute. Und wir sind hervorragend betreut in der Universitätsklinik in Kiel. So ein Paradebeispiel für gelungene Operation und Nachsorge und weiterer Verlauf der Gesundung.
Von alleine geht da gar nichts. Es sei denn, man ist so schwer aus der Bahn geworfen, dass sie sagen, ja, Mann, der ist nicht alleine zurechnungsfähig, lebensfähig. Für den müssen wir das jetzt anschieben und das wird selbstverständlich gemacht.
Wie immer im Leben, wenn man sich nicht selber kümmert, ist man verloren. Also von alleine kommt da keiner. Da ruft der Arzt nicht an und sagt, hier, kommen Sie doch vorbei, ich muss noch mal gucken. Man selber muss halt eben sagen, ich gehe dahin.
Also bei meinem Mann hat geklappt. Teil Krankenhaus und dann nachher zum Hausarzt. Also ist gut betreut worden, können sich beschweren.
Man muss dann wirklich vor Ort als Angehöriger direkt ansprechen, dass man eine Sozialfachfrau bekommt, die auch sagt, zum Beispiel Pflegestufe oder wir brauchen einen Rollator oder irgendeine andere Hilfemaßnahmen. Und da ist man als Angehöriger, der gesund ist, noch gefordert, indem man eben sagt, okay, ich frage das Krankenhaus, aber man nimmt es meist so hin und geht dann zum Hausarzt.
Ja, unterm Strich können wir wohl sagen, es gibt Licht und Schatten. Das wird wahrscheinlich auch noch in unserer Diskussion heute Abend hier im Studio rauskommen. Nach dem Klinikaufenthalt, wer kümmert sich dann um die Patienten? Das Thema heute Abend in der Redezeit-Visite. Und ich möchte Ihnen meine beiden Gäste vorstellen. Aus Bremen zu uns gekommen ist Dr. Bernhard Braun. Er ist Gesundheitswissenschaftler dort an der Universität, hat sich auch in einer Studie mit diesem sogenannten Entlassmanagement, also ein sperriges Wort für die Entlassung aus dem Krankenhaus und den Übergang zu Nachsorge, zu Hausarzt oder Pflegeeinrichtungen, hat sich in einer Studie damit beschäftigt. Da werden wir sicherlich später noch mehr drüber erfahren. Er war eben auch schon Gast in der Visite im NDR Fernsehen, ist nun bei uns hier im Hörfunk und wir werden noch weiter eben über dieses Thema sprechen. Und neben ihm sitzt Dr. Claudia Straub.
Ohne Doktor.
Ohne Doktor, wer schmückt sie doch? Sie ist die Referentin Pflege im Verband der Ersatzkassen. Und Ihnen beiden ganz herzlich willkommen hier bei uns im Redezeitstudio. Dr. Braun, zu früh aus der Klinik entlassen, ohne Rücksicht auf private Umstände und auf die Nachbehandlung, das soll es ja nicht mehr geben. Es gibt dieses Entlassmanagement, über das wir heute Abend sprechen werden, ein Gesetz seit dem Oktober 2017. Können Sie uns nochmal die Kernpunkte sagen? Um was geht es da so ganz grob?
Also streng genommen gibt es die gesetzliche Bestimmung schon seit 2007. Die ist 2012, nachdem dann nahezu nichts passiert ist, nach 2007 nochmal verschärft worden und es wurden die Krankenhäuser und die gesetzlichen Krankenkassen per Gesetz aufgefordert, einen Rahmenvertrag abzuschließen, der dann seit 2017 galt. Das heißt, man hat 5 Jahre dann gebraucht dafür und seit mehr als einem Jahr gilt dieser Vertrag.
Aber der soll ja helfen, den Übergang vom Krankenhausaufenthalt in die Nachbehandlung für die Patienten zu verbessern.
Richtig. Ich erwähne das auch nur, weil es zeigt, wie lang eigentlich es braucht, einen naheliegenden Gedanken in unserem Gesundheitssystem in die Wirklichkeit zu bringen. Wir haben ja nach wie vor ein abgeschottetes stationären Bereich, weitgehend abgeschottet gegenüber dem ambulanten Bereich. Deswegen ist diese sogenannte Schnittstelle schon seit Jahrzehnten eigentlich ein Problem. Und deswegen hat der Gesetzgeber gesagt, das Krankenhaus ist verpflichtet, mit Unterstützung der gesetzlichen Krankenkassen, verpflichtet, alles, was nach stationärer Behandlungsbedarf ist, zu regeln. Und darüber, was nach stationärer Beratungsbedarf oder Behandlungsbedarf ist, steht 13 Seiten in diesem Rahmenvertrag. Das ist also die Einleitung, und zwar die nahtlose und zügige Einleitung von Rehabilitationsmaßnahmen. Das ist, wenn Pflegebedürftigkeit besteht, die Beratung darüber, wo man sich da weiterhin beraten kann. Das ist Kontakte zu niedergelassenen Ärzten, die ja häufig auch Wartelisten haben und keineswegs darauf warten, bis ein Patient aus dem Krankenhaus kommt. Aber der Patient aus dem Krankenhaus, der häufig immer noch schwer krank ist, braucht einen Arzt. Oder die Ausstellung von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, wenn der Krankenhauspatient erwerbstätig ist. Und so weiter und so fort. Es gibt eine Fülle oder die Medikation, also zum einen darauf zu achten, ob der Patient schon jede Medikamente schluckt zu Hause, ambulant verordnet. Dann ist jetzt aber auch das Krankenhaus in der Lage, selber Medikamente und auch teilweise Heil- und Hilfsmittel zu verschreiben und natürlich das zu koordinieren.
War es denn, wenn ich da mal dazwischen gehen darf, war es denn tatsächlich sozusagen bitter nötig, diese Sachen gesetzlich zu regeln und damit ja auch noch weitere Regularien in den Klinikalltag zu bringen?
Sie waren nötig. Wir selber haben zusammen mit dem Wissenschaftszentrum in Berlin 2003 und 2004 eine Studie durchgeführt, wo wir Pflegekräfte und Ärzte gefragt haben, wie funktioniert das Entlassungsmanagement? Wir haben dann Entlassungsmanagement gesagt, wie funktioniert das eigentlich bei euch? Weil damals alle erwarteten, mit der Einführung der Fallpauschalen würde das am Krankenhaus automatisch funktionieren. Und damals stellte sich raus, 30-40% der Befragten sagten, bei uns gibt's das, und noch ein Teil nur dieser Leute sagte, bei uns funktioniert das. Und ich weiß noch wie heute, dass wir irgendwann mal im Bundesgesundheitsministerium saßen und die Beamten dort das schlicht und einfach nicht glauben konnten und dann eben 2007 das nochmal ins Gesetz geschrieben haben. Obwohl allen klar war, wie wichtig das ist, hat sich es eben nicht in Eigenverantwortung im Selbstlauf geregelt, und deswegen gibt es eben diese gesetzliche Vorschrift.
Frau Straub, Sie kümmern sich von Seiten der Krankenkassen um den Bereich Pflege. Sagen Sie uns doch nochmal, was ist da genau Ihre Aufgabe beim Verband der Ersatzkassen?
Also wir als Verband der Ersatzkassen, wir kümmern uns um das Vertragsgeschäft für die Ersatzkassen hier in Hamburg mit sämtlichen Pflegeeinrichtungen, aber auch mit anderen Einrichtungen wie Hospizversorgung, Palliativversorgung, das ist auch ein Bereich. Als Verband schließen wir die Verträge, die für die Kassen gemeinsam und einheitlich schließen.
Und an welcher Schnittstelle haben Sie dann mit diesem sogenannten Entlassmanagement zu tun?
Ja, das Entlassmanagement ist ja eine ganz zentrale Schnittstelle.
Ich meine, Sie vom Verband der Ersatzkassen haben das ja auch mit verhandelt, ne?
Ja, auf der Bundesebene diese Rahmenvereinbarung, die wurde von den Partnern der Selbstverwaltung, wie das so schön heißt, vereinbart. Also der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen, die Krankenhausgesellschaft und auch die Kassenärztliche Vereinigung. Ich weiß nicht, ob noch weitere jetzt da beteiligt waren, aber das sind so die wesentlichen Player, weil an diesem Entlasszeitpunkt ist eben der Krankenhausbereich und der ambulante Sektor, aber auch der Pflegesektor. Das ist die Schnittstelle, wo der Übergang stattfinden soll. Und da gab es in der Vergangenheit immer Schwierigkeiten. Da müssen eben Menschen miteinander reden, um Versicherte.
Das ist nicht immer leicht.
Genau, das ist nicht immer leicht. Und da hat der Gesetzgeber dann eben 2015 nochmal nachgebessert, weil das offensichtlich nicht ganz selbstverständlich war. Aus unserer Sicht ist es eindeutig eine Aufgabe der Krankenkassen, der Krankenhäuser. Das hat der Gesetzgeber auch so geregelt. Das gehört zu einer Krankenhausbehandlung eben dazu, dass sich auch vernünftig entlassen werde und man mich da nicht einfach vor die Tür steht.
Aber Sie als Kassen müssen es dann ja eben auch bezahlen, sowohl den Krankenhausaufenthalt als halt dann auch die Nachsorge.
Und wir bezahlen das auch, das ist im Preis ja auch mit abgegolten.
Da ist es ja auch durchaus in Ihrem Interesse, dass möglicherweise die Patienten nicht nochmal wieder mit dem gleichen Leiden in die Klinik kommen oder wieder nochmal behandelt werden müssen. Haben Sie denn den Eindruck, dass sich jetzt schon eine Menge getan hat?
Also ich denke schon, dass sich in den letzten Jahren viel getan hat, dass auch die Krankenhäuser sich mit dem Thema natürlich intensiver beschäftigt haben. Wenn dann der Gesetzgeber das so eindeutig auch nochmal ihnen auf die Fahnen schreibt, dass sie sich mit dem Thema beschäftigen müssen. Die Krankenhäuser sind jetzt auch verpflichtet, darüber zu informieren auf ihren Internetseiten, wie sie dieses strukturierte Entlassmanagement, wie das heißt, eben auch durchführen in ihrem Haus. Und man kann sich als Patient oder zukünftiger Patient, wenn ich mir dann ein Krankenhaus unter Umständen auch mal aussuche für einen bestimmten Eindruck, auch darüber informieren. Und für mich wäre das auch so schon ein Qualitätskriterium. Kümmert sich das Krankenhaus denn auch darum, wie es dann mal weitergeht?
Wir haben ja auch vorhin in der Umfrage schon gehört, es gibt einige, die waren hochauf zufrieden und sagten, das lief alles super. Andere sagten, na, da gibt es noch Nachbesserungsbedarf. Ich begrüße eine erste Anruferin am Telefon, Ingrid Felsch. Sie ruft aus Magdeburg an. Guten Abend, Frau Felsch.
Guten Abend. Ja, ich habe hier schon zugehört, aber ich wollte gerne mal wissen, ich bin 82 Jahre alt und lebe alleine hier zu Hause. Und jetzt soll ich an einer Arthrose am rechten Knie operiert werden. Und nun wollte ich gerne mal wissen, wie das geht, wenn ich jetzt aus dem Krankenhaus entlassen werde nach einer Woche. Und dann komme ich 3 Wochen zur Reha. Und was wird dann? Dann bin ich ja noch nicht voll einsatzfähig. Und ich habe niemand zum Einkaufen. An wen kann ich mich denn da wenden?
Gut, wir gehen mal
oder über so alle Besorgungen machen zu lassen, die denn da noch für zuständig sind. Ich meine, es geht ja dann auch noch um mehr, nicht bloß ums Einkaufen, um die Versorgung.
Genau, das geht ja um die Frage, ob Sie vielleicht eine Haushaltshilfe benötigen.
Ja, sowas,
Ist auch das.
Oder ob ich auch noch schon für die Zeit so eine Pflegestufe beantragen muss. Oder macht das eigentlich alles?
Oder eine Reha. Ich meine, wenn es optimal läuft bei Ihnen, Frau Felsch, dann ist das ja Aufgabe des Krankenhauses, wenn ich Dr. Braun richtig verstanden habe.
Ja, also mindestens muss das Krankenhaus darauf achten, dass sie diesen Bedarf haben und Kontakte anbahnen, also mit den dann fachlich verantwortlichen Stellen der Pflegeversicherung oder der Krankenkasse, wenn es um Haushaltshilfe geht, zu reden und den Kontakt herzustellen. Und dann wird sich natürlich die Pflegeversicherung und die Krankenversicherung bei Ihnen melden. Und das Krankenhaus muss Sie allerdings auch bei der Antragstellung, falls es um Anträge geht, Haushaltshilfe, ich bin da kein Experte, muss man, glaube ich, auch beantragen, dann ist das Krankenhaus verpflichtet, Sie dabei zu unterstützen. In jedem Fall.
Wie kann denn eine Patientin, ein Patient dieses nun einfordern, wenn das Krankenhaus das nicht von selber tut?
Ja, indem in dem Fall die Patientin oder der Patient darauf hinweisen muss, dass das Krankenhaus die Pflicht hat, und zwar eben seit 2017, diese Leistung zu erbringen. Und die doch relativ großen Kosten, die im Krankenhaus entstehen. Im Durchschnitt sind es im Moment 4.650 Euro für jeden Patienten im Durchschnitt. Da ist eingepreist, da ist mit drin diese Beratungs- oder diese Managementleistung. Und falls Ärzte manchmal dann versuchen, sie abzuwimmeln, Frau Felsch, dann würde ich Ihnen empfehlen, in jedem Krankenhaus gibt es mittlerweile Patientenfürsprecher oder Patientenmanager oder wen auch immer, die das Interesse der Patienten gegenüber dem anderen Krankenhauspersonal auch vertreten sollen. Da würde ich Ihnen empfehlen, mit so jemand zu reden und darauf hinzuweisen, Sie haben das Recht und das Krankenhaus hat die Pflicht und es muss was passieren.
Gibt es da denn auch eine Stelle, an der dann die Krankenkassen aktiv werden?
Also zu der Anruferin nochmal, wenn sie im Krankenhaus ist und jetzt weiß, dass das Krankenhaus verpflichtet ist, so einen Entlassplan und aufzustellen für die Versorgung nach dem Aufenthalt, dann würde ich da auch gezielt das ansprechen, dass das notwendig ist. Denn die Möglichkeiten der Krankenhäuser sind da auch erweitert worden. Also Krankenhausärzte können jetzt eben auch Heil- und Hilfsmittel verordnen, wenn ich da irgendwas brauche. Oder auch eine häusliche Krankenpflege oder auch eine Haushaltshilfe.
Und wahrscheinlich ist es sinnvoll, solche Themen auch gleich am Anfang anzusprechen und nicht erst am Ende.
Ja, eindeutig.
Der nächste Anrufer wartet schon. Das ist Heiner Westphal, der aus Schönberg anruft. Guten Abend, Herr Westphal.
Guten Abend zusammen. Guten Abend.
Was können wir für Sie tun?
Ich würde gerne auf zwei Sachen kurz hinweisen, die zum Entlassmanagement passen und die ich leider bei meiner 76-jährigen Mutter sehr negativ erlebt habe. Wenn ältere Personen stürzen und die Dame aus Magdeburg macht sich jetzt ja planerisch Gedanken über ihre OP, aber wenn jemand stürzt, dann kann er nicht planen. Mhm. Und dann stellt sich die Frage nach Operation Oberschenkelhals beispielsweise, eine Woche Akutbehandlung, drei Wochen Reha, danach sind die Damen und Herren nicht wieder fit. Dann kümmert sich das Krankenhaus in die Einweisung in ein Pflegeheim, eine Pflegeeinrichtung in der Regel, müssen aber nehmen, was kommt. Das heißt, man ist weit weg vom Hausarzt in der Regel, das haben wir zweimal erlebt, und der Hausarzt, der fährt keine 30, 40 Kilometer, dann hat man A, das Problem, dass man einen anderen Arzt suchen muss, der manchmal vorhanden ist, aber ob das immer funktioniert, ist die Frage. Das ist eine Lücke, die ich sehe. Mhm. Wo die
Herr Westphal, können wir hier mal einen ganz kurzen Schnitt machen? Sie dürfen gleich nochmal Ihren zweiten Punkt ansprechen. Frau Straub, Sie haben eben schon genickt. Ist das tatsächlich ein Problem, das Ihnen auch bekannt ist?
Also das ist jetzt ein Fall, den der Herr da schildert, der, glaube ich, relativ häufig vorkommt, wo dann, wenn so ein Sturz passiert und man stellt fest, der ältere Mensch ist wahrscheinlich auch nach dem Krankenhausaufenthalt nicht mehr in der Lage, in seiner Häuslichkeit weiterhin alleine zurechtzukommen. Da ist Pflege notwendig. Dann muss man ja komplett alles neu organisieren. Und das stellt die Familie natürlich für große Herausforderungen. Es gibt da eine gute Verzahnung. Also jedenfalls hier bei uns im Norden kann ich das, ich weiß nicht, woher der Anrufer jetzt kommt, zwischen den Krankenhäusern und auch dem medizinischen Dienst und auch den Krankenkassen. Also wenn das Entlassmanagement, das ja in der Regel von den Sozialdiensten im Krankenhaus durchgeführt wird, wenn das sich an die Krankenkasse wendet oder an den medizinischen Dienst, dann kann eine Eilbegutachtung auf Pflegebedürftigkeit durchgeführt werden, und das geht auch von einem Tag auf den anderen. Es passiert auch relativ häufig, das ist ein ganz eingespieltes Verfahren, und dann können die Weichen gestellt werden. Dann würde ich immer empfehlen, auch eine Pflegeberatung, mich an die Kasse zu wenden, um mich da beraten zu lassen, welche Möglichkeiten ich dann für die Anschlussversorgung habe. Und das Problem, was der Herr sagte, dass er dann unter Umständen den Arzt wechseln muss, wenn dann nicht mehr so eine ganz wohnortnahe Unterbringung passiert, das ist natürlich bedauerlich, aber da hätte ich jetzt auch keine Lösung, weil wenn die Person dann weit wegzieht vom Hausarzt, dann wird man wohl sich dann, kann man den Arzt, glaube ich, nicht verpflichten, dann wirklich weite Strecken. Ja.
Und ich glaube, Herr Westphal, Sie wollten noch einen zweiten Punkt ansprechen.
Ja, es geht zu dem Punkt eben nur ganz kurz nachgeschoben. Es geht um die vorübergehende Unterbringung in einer Pflegeeinrichtung, weil die Heilung noch nicht abgeschlossen ist. Und wenn man dann wieder zurück möchte, wechseln möchte zum Hausarzt, ist das ja kein Problem. Nur dass die Krankenhäuser auch bei diesen Fällen eben auch darauf achten, dass dort die medizinische Anschlussbehandlung funktioniert. Das Zweite, was ich aber als ganz, ganz negativ erlebt habe, ist eben die Akutbehandlung, und die erste Reha hat stattgefunden. Es war ein Beinbruch mit einem Fixateur, also einem außenliegenden Gestell am Bein. Das Ganze wurde eingeleitet und dann hieß es, ja, Sie müssen das Krankenhaus verlassen. Auch dann ging es in eine Pflegeeinrichtung. Und der Hausarzt hat sich auf das Krankenhaus verlassen. Das Krankenhaus hat alle 6 bis 8 Wochen einen Termin gemacht. Da ist meine Mutter dann hingefahren worden. Und man hat 12 Wochen lang nicht bemerkt, dass sie Heparin beispielsweise nicht verträgt. Heparin verhindert zum Teil die Knochenheilung. Und es ist einfach so, dass Patienten entlassen werden vorübergehend mit Erkrankungen, die immer wieder begutachtet werden. Aber die Krankenhäuser sind dann eben nicht in der Lage, das Ganze so zu überwachen, wie es sein müsste. Man hat dann später erkannt, oh ja, Heparin passt hier nicht. Man hat einen anderen Blutverdünner gegeben. Danach ging die Heilung deutlich schneller. Und der dann vor Ort befindliche Hausarzt der Pflegeeinrichtung, der wurde überhaupt nicht kontaktiert vom Krankenhaus. Ich hoffe, dass das jetzt besser wird durch dieses Entlassmanagement. Aber das sind einfach Lücken, wo der Patient nach 3 Wochen Reha vor die Tür gesetzt wird, jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, und der Hausarzt bei einem Fixateur gar nicht so viel machen kann.
Genau. Herr Westphal, ich glaube, die Krankenhausärzte
haben den Patienten nicht vor Augen.
Die Geste von Dr. Braun richtig deute, ist das kein Einzelfall?
Nein, leider nicht. Und da gibt es, das ist mittlerweile sogar Aufgabe einer anderen Einrichtung an Krankenhäuser oder einer Struktur an Krankenhäusern, insbesondere mit Patienten, älteren Patienten, die einen Knochenbruch haben, anders umzugehen als bisher. Also nicht im Rahmen des Entlassmanagements, sondern das nennt sich dann alterstraumatologisches Zentrum. Fürchterliches Wort, aber Traumatologie ist in dem Fall die Lehre der Knochenbrüche. Und ein in der Fachwelt mittlerweile entwickelter Gedanke ist für alle Patienten, die eine ähnliche Situation haben wie ihre Verwandte, ein Team zu bilden, ein Team vorzuhalten, das sich Gedanken macht über den gesamten Ablauf einer Behandlung. Also im Prinzip ein Element von Entlassmanagement, obwohl es unabhängig davon entstanden ist. Und man kann eigentlich nur jeden raten, die möglicherweise Angehörige haben, die eben mit Knochenbrüchen im Krankenhaus liegen, nachzufragen, gibt es bei Ihnen ein alterstraumatologisches Team? Da sind Sozialarbeiter drin, da sind Orthopäden drin und andere Experten, und die behandeln, da gucken sich den Einzelfall an und überlegen, was man da bis zur Gestaltung zu Hause eigentlich machen muss. Denn häufig kommen Oberschenkelhalsbruch Patientinnen und Patienten ein zweites Mal zurück, wenn zu Hause nichts passiert. Also wenn sie die Reha quasi überstanden haben, zu Hause stürzen sie nochmal, was für niemand eigentlich eine Lösung ist. Also fragen Sie danach, gibt es so ein Team? Ist gerade eine Studie erschienen von Krankenhäusern in dem Bereich, die sagen, eigentlich wir brauchen alle ein Team, um genau das auszuschließen oder den größten Teil von dem auszuschließen, was Sie geschildert haben.
Ein wichtiger Ansprechpartner für Patienten, aber in einem Fall des Entlassmanagements auch für das Krankenhaus, ist natürlich der Hausarzt, derjenige, der eine Patientin, einen Patienten einweist und hinterher auch nachträglich behandelt. Ein solcher Hausarzt ist jetzt am Telefon Malte Harder. Er ist Internist und Arzt für hausärztliche Versorgung in einer Gemeinschaftspraxis hier in Hamburg. Guten Abend, Herr Harder.
Schönen guten Abend.
Dieses Entlassmanagement gibt es, wir haben es gesagt, seit Oktober 2017. Hat sich denn seitdem in der täglichen Praxis bei Ihnen was verändert, im besten Sinne sogar verbessert?
Also etwas verbessert hat sich das schon. Und ich weiß das auch aus von Mitarbeitern der Kliniken, dass sich Teams zusammensetzen und sich über die einzelnen Patienten Gedanken machen und Pläne festlegen. Das ist natürlich häufig, wie es im richtigen Leben ist, nicht immer für jeden einzelnen Patienten dann in jeder Einzelheit auch möglich, aus personellen Gründen. Da sind natürlich die Erwartungshaltung von uns allen immer groß. Aber einige Sachen haben sich schon verbessert. Ein wichtiger Punkt an dieser Schnittstelle ist für uns zum Beispiel auch dieser bundeseinheitliche Medikationsplan, der gerade den Übergang bei älteren Menschen mit sehr vielen Medikamenten erleichtert, sowohl in einer Pflegeeinrichtung als auch beim Übergang zum Hausarzt. Das klappt leider hier in Hamburg, habe ich das erst von einem Krankenhaus erlebt. Das ist ein bisschen schade, da ist sicherlich noch Verbesserungsbedarf. Mit so Reha-Anträgen, das klappt häufig ganz gut.
Haben Sie, wenn ich hier mal zwischenfragen darf, gibt es denn auch bei Ihnen dann die Patienten, die aus dem Krankenhaus kommen, die dann bei Ihnen sitzen, vielleicht noch relativ frisch operiert und dann aber tatsächlich auch sagen, ich weiß eigentlich gar nicht, wie es jetzt weitergeht?
Ja, das gibt es auch. Das passiert vor allen Dingen dann, wenn Sie selber etwas verunsichert sind und erstmal nach Hause möchten und Ihnen nicht so ganz bewusst ist, dass wenn die Einleitung der Anschlussheilbehandlung nicht direkt vom Krankenhaus erfolgt, es dann zu doch Verzögerung kommt, weil dann muss eine Reha erst vom Hausarzt beantragt werden. Das läuft alles deutlich schleppender, als wenn es direkt von der Klinik eingeleitet ist.
Haben Sie denn das Gefühl oder den Eindruck, dass Patienten heute früher entlassen werden als noch vor einigen Jahren?
Das ist ganz sicher so und das ist uns ja auch im Grunde genommen allen bewusst, dass die Liegezeiten durch die Fallpauschalen und durch andere Dinge deutlich verkürzt sind, die Arbeitsverdichtung natürlich in der Klinik auch zugenommen hat. Das ist unstrittig, denke ich.
Aber muss das denn immer schlecht sein? Das ist ja auch oft mal das Ziel, dass die Leute wirklich sehr schnell wieder aufstehen, sehr schnell auch wieder aktiv werden.
Absolut, das ist auch wichtig. Das Entscheidende ist dabei, gerade nach so traumatologischen Ereignissen natürlich, dass dann auch zeitnah eine weitere physiotherapeutische Behandlung läuft. Insbesondere, wenn dann die Verlegung aus der geriatrischen Behandlung beispielsweise im Anschluss in eine Pflegeeinrichtung läuft, machen wir sehr häufig. Ich betreue auch ein bzw. zwei Pflegeeinrichtungen, wo dann regelhaft wir sowas hinterher verordnen.
Was ist denn dann überhaupt Ihre Rolle als Hausarzt, wenn die Patienten aus dem Krankenhaus kommen? Um welche Dinge kümmern Sie sich? Also Reha-Antrag, Therapie, Haushaltshilfe, das wären ja eigentlich Dinge, die nun in der Hand des Krankenhauses liegen sollten.
Wenn zum Teil klappt das ja auch ganz gut. Das Erste, was uns natürlich immer betrifft, ist, das wurde eben schon mal angesprochen, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, Medikationspläne, Rezepte, Physiotherapie, die verordnet werden muss. Häufig muss der Patient doch noch über das weitere Vorgehen aufgeklärt werden. Manchmal muss doch ein Pflegedienst noch organisiert werden, auch wenn das tatsächlich besser geworden ist durch diese Entlassmanagement-Geschichte.
Also nach wie vor der Hausarzt ein ganz wichtiger Partner und Ansprechpartner in der ganzen Behandlungskette. Malte Harder war das, Internist und Hausarzt in einer Gemeinschaftspraxis hier in Hamburg. Eine Anruferin wartet schon in der Leitung aus Philippsburg, Brigitte Kriechbaum. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Möchten Sie von einer Erfahrung berichten oder haben Sie eine Frage an unsere Experten?
Also als erstes hätte ich eine Frage und zwar bin ich in der Kurzzeitpflege, aber in der häuslichen. Jetzt war ich heute zu einem Termin bei meinem Orthopäden, brauchte eigentlich nur eine Überweisung zurück in das Krankenhaus. Dort habe ich nächste Woche einen Termin zur Punktion und ich sitze im Rollstuhl. Also ich bin auf das linke Gelenk ist ausgebaut. Habe eine Behandlung gehabt, eine Keimbehandlung, die jetzt abgeschlossen ist. Jetzt müsste wieder eine Punktion gemacht werden. Aber die Krankenkasse lehnt den Krankentransport ins Krankenhaus zur Punktion ab, weil das eine ambulante Behandlung ist. Ist das jetzt eine Nachbehandlung vom Krankenhaus oder nicht?
Das sind dann wieder so die Fälle, wo Patientinnen und Patienten wieder dastehen und sich alleingelassen fühlen, Frau Straub.
Ja, so ist es.
Sie kennen nun diesen Fall auch nicht im Detail.
Den Fall kenne ich jetzt nicht und ich kenne auch ehrlich gesagt nicht genau die Regelungen, die da jetzt gelten, wenn jetzt so ein Transport in so einem speziellen Fall ansteht. Aber da würde ich auf jeden Fall raten, dass Sie sich nochmal mit der Krankenkasse auseinandersetzen, dass Sie da nochmal anrufen und fragen, ob das nicht möglich ist oder wer eben für die Organisation dann auch dieses Transportes zuständig ist und auch für die Kostenübernahme.
Aber wen genau ruft man da an? Einfach die Hotline, da hat man dann ja auch manchmal das Gefühl, man hängt da in der Leitung in einem Callcenter und so richtig weit geholfen wird da auch nicht.
Ach doch, also das würde ich jetzt so, so nicht stehen lassen wollen. Ja. Also wenn solche Probleme da sind, dann sollte da dann doch auch schnell ein passender Ansprechpartner zu finden sein. Es gibt ja auch noch Krankenkassen, die Geschäftsstellen vor Ort haben, aber das ist, ich denke jetzt in dem Fall ist Telefon die bessere Wahl, weil die Dame ja nicht so mobil ist.
Ja, Frau Kriechbaum, hilft Ihnen das weiter?
Zeit vor Ort. Ich habe heute schon jemanden hingeschickt in die Filiale. Da war leider der Chef nicht da. Es heißt, dass ich morgen nochmal telefonisch nachfragen soll. Wir haben uns schon kundig gemacht. Also generell ist es wohl, wird es von den Krankenkassen abgelehnt, weil ambulante Transport für ambulante Behandlung wird nicht bezahlt. Das heißt, ich bleibe auf den Kosten sitzen. Das wären für mich ein paar hundert Euro, wenn ich mit dem Krankentransport trotzdem fahren würde und es selber bezahlen müsste. Mhm. Nach Bad Rappenau in das Krankenhaus, wo ich dann im Januar zum zweiten Mal operiert werde, also wo ich dann mein Hüftgelenk wieder eingesetzt bekomme, wobei ich noch dazu sagen muss, dieses ganze Dilemma beruht auf diesen Gelenkschwierigkeiten, die wir die letzte Zeit ziemlich viel durchgesprochen haben. Also ich habe auch so ein Gelenk bekommen, was ja. Ich hatte also eine Metallvergiftung und einen Keim. Ja.
Genau, diese Transportfrage ist sicherlich eine sehr heikle. Ich habe eben auch Dr. Braun angeguckt, aber wahrscheinlich können Sie der Hörerin auch nichts raten.
Ich lese nur regelmäßig, dass es häufig genau über diese Transportart Streit gibt und unterschiedliche Meinungen. Und im besten Falle ist es so, dass ja dieser Transport für Sie auch eigentlich gesundheitlich positive Wirkungen hat. Was sollen Sie sonst machen? Aber ich weiß auch, dass es häufig abgelehnt wird. Und das bedeutet dann unter Umständen einen langen Weg, den Sie erstmal innerhalb Ihrer Kasse gehen können. Sie können natürlich auch dann, es muss ja irgendein Bescheid erfolgen. Sie müssen ja irgendwie mitgeteilt bekommen, schriftlich, warum diese Leistung nicht erbracht wird. Da würde ich auf jeden Fall an Ihrer Stelle bestehen, einen schriftlichen Bescheid. Gegen den können Sie im Prinzip einen Widerspruch einlegen. Dann kann es allerdings sein, dass Sie auch eine negative Antwort bekommen. Und dann steht Ihnen eigentlich nur der Rechtsweg zur Verfügung.
Langer und ein mühsamer Weg. Ja. Und man kann da nur hoffen, ja, dass die Betroffenen damit nicht allein gelassen werden und möglicherweise Angehörige haben oder Fürsprecher haben, genau, die sich auch für sie einsetzen. Wir bekommen nicht nur Anrufe in der Redezeitvisite heute Abend, wir bekommen auch viele Mails. Meine Kollegin Silvia Buckel hat sich durch den Mailstapel gearbeitet, hat einige mitgebracht. Mhm. Sind es denn vor allem jetzt Hörerinnen und Hörer, die von Erfahrungen berichten oder die auch Fragen haben?
Es sind Hörerinnen und Hörer, die von Erfahrungen berichten. Und es ist auch, und damit möchte ich gerne anfangen, ja, wir hatten schon einen Hausarzt in der Sendung, ganz deftige Kritik von einem Hausarzt, der übt also Kritik am Entlassungsmanagement, vor allem in den geriatrischen Abteilungen. Und er spricht mal dieses Thema Medikation an. Er sagt also, er ist Hausarzt seit 31 Jahren, Wolfgang Schmidt, nennen wir ihn beim Namen, in Hamburg. Und er stellt ein zunehmend wenig durchdachtes und teilweise fachlich nicht immer überzeugendes Entlassmanagement der Krankenhäuser fest, besonders in den geriatrischen Abteilungen. Und nicht nur, dass überdurchschnittlich häufig der Freitag als Entlassungstag gewählt wird, sondern es werden auch geradezu zwanghaft, schreibt er, vom Hausarzt über Jahre mühsam dem Patienten individuell angepasste Medikamente geändert und durch eine oft unüberschaubare Menge an Zusatzmedikation ergänzt. Das ist so seine Erfahrung. Jetzt kommt noch dazu, dass er dann unterstellt oder die Erfahrung gemacht hat, die zuständige Apotheke, die besorgt das schon mal, das wird dann schon mal da besorgt, auch ohne Rezept, und der Hausarzt soll dann im Anschluss praktisch die Rezepte dafür ausstellen, was ihm vielleicht gar nicht recht ist. Sie nicken schon so ein bisschen zustimmend. Herr Braun, wollten Sie dazu zustimmen oder?
Nein, ich schüttel den Kopf, weil das allerdings, weil ich auch schon weiß, dass es dieses Phänomen gibt. Ja. Und zwar entgegen allen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die es über die Medikation für ältere Menschen, also auch geriatrische Patienten gibt. Es gibt eine Liste, in der drin steht, welche Medikamente eigentlich nicht verordnet werden dürfen für ältere Menschen. Und darunter befinden sich auch die Masse der Medikamente, die trotzdem verordnet werden. Und offensichtlich jetzt auch nach den Erfahrungen von Herrn Schmidt von Seiten des Krankenhauses. Und würde das Krankenhaus selber einen Medikationsplan aufstellen, Das Krankenhaus muss, wenn es mehr als 3 Medikamente verordnet werden, muss es einen Medikationsplan aufstellen oder einen vorhandenen ergänzen. Dann würde wahrscheinlich auch den meisten Krankenhausärzten auffallen, dass sie in den Bereich der sogenannten Polymedikation kommen, also mehr als 5 Arzneimittel insgesamt verordnet werden für einen Patienten oder eine Patientin. Und damit bewegen sie sich in einem ganz, ganz gefährlichen Bereich, weil die Nebenwirkung weiß kein Mensch, vor allen Dingen, wenn dann alle möglichen schweren Arzneimittel da hinkommen.
Also Herr Schmidt schreibt hier von bis zu 25 verschiedenen Wirkstoffen und das heißt eigentlich, dann muss der bei einem Patienten, da müssen ja schon die Alarmglocken läuten, wenn es dann so viele werden.
Und es gibt mittlerweile auch eine Leitlinie sogar zwischen Ärzten vereinbart und auch der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin, die Behandlung von sogenannten multimorbiden Patienten, die mehr Medikamente brauchen, erstmal versucht runter zu beamen auf die Nähe von 5 und mehr, vielleicht 6, 7 und nicht 16 und 25. Nur es ist so, diese Leitlinie gibt es, sie ist wunderbar, sie ist absolut korrekt und sie wird, leider nicht, auch noch nicht beachtet. In der Wirklichkeit angekommen.
Silvia, jetzt komme ich zu einem Fall, den möchte ich auch gerne vorlesen. Ein Hörer Schulz oder Frau Schulz aus Sobernheim schildert uns, das Krankenhaus hat mich trotz Taubheit und Sehbehinderung nach einer Gefäß-OP, die das Krankenhaus wegen Fehlern, schreibt er bei der Herzkatheter, zu vertreten hatte, trotz Protest unter Verweis auf Benutzung öffentlicher Bus- und Bahnverbindung entlassen. So am Zielbahnhof bin ich dann nach etwa 3 Stunden Reise- und Wartezeit mit mehrmaligem Umsteigen, mit blutender Wunde und blutiger Hose zum Ortschirurgen. Dieser hat sich ziemlich aufgeregt und hat mich nach Versorgung mit einem Taxi nach Hause geschickt. Das ist ein Fallbeispiel. Kommt Ihnen das auch bekannt vor?
Ja.
Also dass Patienten einfach entlassen werden, obwohl sie es offensichtlich noch gar nicht wollen und nicht fähig sich sehen.
Ja, nach Einführung der Fallpauschalen in den Nullerjahren gab es ja immer dieses Schlagwort der blutigen Entlassung, der blutenden Patienten. Es ist leider nur einmal richtig untersucht worden, ob das der Fall ist. Also ob behandlungsbedürftige Patienten im Krankenhaus entlassen werden. Und es war einmal der Übergang von akut stationärer Behandlung in Rehabilitation im Jahre 2005 und 2006 ist sie durchgeführt worden an der Uniklinik in Münster, glaube ich. Und da wurde festgestellt, dass eben ein beträchtlicher Teil auch der Herzinfarktpatienten noch akut behandlungsbedürftig, das heißt blutig in Anführungszeichen, entlassen worden sind, wo man sagen könnte, naja, dann wird sich schon regeln. Aber sie verlieren damit einen Teil ihrer Rehabilitation. Eine Reha dauert in der Regel 3 Wochen oder vielleicht mit Zuschlag 4 Wochen. Und wenn man das krank, die Rehabilitationskliniken brauchten in der teilweise 1 bis 2 Wochen, um den akut, also blutig, kam ja als Stichwort hier auch vor, jetzt nicht beim Herzinfarktpatienten, aber bei anderen, das zu regulieren und dann anzufangen mit Übungen, die rehabilitativ sind. Und das geht nicht. Solche Studien sind nur leider bisher meines Wissens nach nicht wieder gemacht worden. Wir stützen uns auf da eine schrecklich veraltete Studie, aber die hat es einmal nachgewiesen. Und wahrscheinlich, wenn man mit Ärzten redet, existieren solche Fälle eben leider auch heute noch.
Jetzt kommen wir zu einer Frage, ob es so eine Art Ombudsstelle gibt, an die man sich wenden kann, wenn man sich falsch behandelt fühlt. In dem Fall geht es um eine verweigerte Physiotherapie. Und schreibt Ingo Richter aus Rostock, also möchte erst mal wissen, ob es fachlich richtig ist, wenn eine ältere Patientin nach einer stabilen Lendenwirbelfraktur aus der stationären Behandlung entlassen wird und ihr gesagt wird, dass eine physiotherapeutische Behandlung zu Hause nicht angeordnet wird, bevor der Bruch verheilt ist. Auskunft des Arztes vorher hat so eine Behandlung keinen Sinn. Er zweifelt das also an, der Hörer, und fragt, ob es irgendwie eine Stelle gibt, wo man sich erkundigen kann, ob das überhaupt richtig ist oder ob da einfach nur gespart werden soll. Können Sie das beantworten?
Also ich kann das natürlich medizinisch nicht beurteilen. Ich bin jetzt keine Ärztin, aber ich denke, man kann sich da auf jeden Fall bei seinem Hausarzt nochmal informieren, ob das richtig ist. Oder es gibt auch viele Krankenkassen, die eine medizinische Hotline anbieten. Auch rund um die Uhr. Da kann man bei so einem Fall auch mal fragen.
Kann man das tatsächlich dann auch so fachlich nachfragen?
Ja, da arbeiten Ärzte, die können Sie dann fragen.
Okay, gut.
Abschließend noch eine?
Ja, ich hätte noch eine von Gerd Pfeil aus Hamburg, auch ein Fallbeispiel. 2011 wurde er mit einem Schlaganfall ins Krankenhaus eingeliefert und nach einer Woche in der neurologischen Abteilung mit zu Lähmungserscheinungen passender Krankengymnastik wurde er dann in die Stenoseoperation in die Chirurgie zur Stenoseoperation in die Chirurgie verlegt. Da bekam er keine Krankengymnastik mehr, sondern ein Lungentrainingsgerät. Eine Woche nach der OP wurde ohne jegliche Hinweise auf eine weitere Behandlung, Reha, Verhaltensregeln, irgendwas entlassen. Er fragt sich auch, ob das so richtig sein kann und sagt eben, dass in Zeiten, wo man Monate auf Facharzttermine warten muss und Kliniken keine Lust auf die weniger lukrativen Fürsorgeleistungen haben, scheinen Selbstbehandlung und Selbstmedikation oft die einzig verbleibende traurige Alternative zu sein.
Also auch in dem Fall nochmal ein Hinweis, in den meisten Krankenhäusern existieren mittlerweile sogenannte, auch wieder fürchterliches Fremdwort, Case Manager. Die sind erstmal berechtigt, in vielen Krankenhäusern berechtigt, sich einen Überblick zu verschaffen über den Behandlungsablauf.
Sind das diese Patientenmanager, die Sie vorher schon mal angesprochen hatten?
Die haben nur unterschiedlichste Namen, aber die haben wirklich erstmal das Recht, und im Eigeninteresse dieser Häuser, die sie haben, sich den Gesamtüberblick herzustellen, also bei der Pflege zu fragen, bei den Physiotherapeuten zu fragen, bei den Ärzten zu fragen und dann zu gucken, passt das eigentlich auch alles zusammen für diesen Patienten. Ich würde also jedem empfehlen, der so das Gefühl hat, was läuft hier eigentlich ab zwischen Stationen, zu sagen, gibt es einen Case Manager und kann ich mit diesem Kollegen oder dieser Kollegin reden? Wenn es keinen gibt, hat man wieder die Möglichkeit, externe Beratung einzuholen, aber das ist eben bei Patienten immer fürchterlich schwer zu sagen, dann setze ich ans Telefon und rede mit der unabhängigen Patientenberatung oder mit der Beratung der Barmer GEK oder wem auch immer. Aber die Case Manager gibt es mindestens in 50-60% der Krankenhäuser, vor ein paar Jahren mal untersucht, gibt es solche. Und die haben eigentlich diese Aufgabe. Ob sie sich durchsetzen, ist eine ganz andere, leider eine ganz andere Frage.
Erstmal vielen Dank an Silvia für den Überblick über die Mails, die wir bekommen haben. Das waren ja zum Teil einige wirklich schlimme Fälle, die so heute eigentlich nicht mehr passieren sollten. Dr. Braun, Sie haben ja in einer Studie mal genauer untersucht, wie dieses Entlassmanagement jetzt eigentlich funktioniert. Und wenn man das liest, sieht man eben auch da gibt es Licht und Schatten. Es gibt auch durchaus schon Erfolge. An welchem Punkt des Weges sind wir denn da jetzt?
Sagen wir es mal so, wir haben ein paar ähnliche Fragen wie jetzt in dieser Befragung für die Handelskrankenkasse in Bremen schon mal Mitte der Nullerjahre auch gestellt. Und dann muss man sagen, es hat sich von damals um die 30%, die wirklich die notwendigen Leistungen bekommen haben, also Informationen über Alltagsaktivitäten zur Medikation und, hat sich der Anteil so langsam aber sicher in Richtung 50, 60, ja sogar 70 bis zu 80% in Ausnahmen verbessert. Und ich bin der Letzte, der jetzt hier nur in Trübsal macht und sagt, das ist alles fürchterlich. Eine Mehrheit bekommt eigentlich auch Entlassmanagement und andere Leistungen korrekt.
Aber wir haben ja vorhin zum Beispiel in dem Film, auch in der Visite-Sendung, auch gesehen, dass es in einigen Kliniken nicht funktioniert. Genau. Und da wird dann verwiesen auf fehlende Drucker oder kaputte Drucker, sowas kann doch nicht sein.
Doch, das kann leider so sein. Also wir hatten zum Beispiel rausbekommen, dass 46% derjenigen, die den Bedarf an einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung hatten, sie nicht bekommen haben, was auch unabhängig von Entlassmanagement eigentlich unmöglich ist. Das ist eine Gefährdung der bürgerlichen Existenz mancher Leute. Wenn der Arbeitgeber sagt, ich habe keine AU-Bescheinigung, dann kann er eine Abmahnung und was auch immer machen. Also 46% bekommen sie nicht, obwohl sie einen Bedarf haben. Und da haben wir mal nachrecherchiert, ob es irgendwo in Publikationen Hinweise gibt. Und der Hinweis war, obwohl es wirklich schon über ein Jahr den Rahmenvertrag gibt, wir haben nicht die passenden Formulare und die Formulare passen nicht in unsere Drucker. Und man kann Formulare innerhalb von einer oder zwei Wochen irgendwo besorgen, wo kann ich Ihnen jetzt auch nicht konkret sagen, und Drucker gibt es wirklich für 100 Euro en masse zu jedem x-beliebigen C- oder A-Format dieser Welt. Es ist leider so, das ist fürchterlich, vor allem wenn es darum geht, dass Leute extreme Probleme bekommen. Sie werden entlassen und kriegen als erstes von ihrem Chef den Anruf, ja hier, jetzt sind Sie überhaupt noch krank, ja? Wir haben nichts von Ihnen bekommen. Und wenn der Chef nicht so netter Chef ist, dann hat der Betreffende Probleme, was natürlich unheimlich schlecht zu seinem Gesundheitszustand passt.
Ich glaube, Frau Straub möchte was dazu sagen, bevor wir dann Herrn Hesse dran nehmen, der schon eine ganze Weile in der Leitung wartet.
Ja, die Krankenhäuser haben jetzt diese Möglichkeiten, eben AU-Bescheinigungen auszustellen. Und die Alternative ist eben, dass ich ansonsten muss ich, obwohl es mir wahrscheinlich direkt nach dem Krankenhausaufenthalt noch nicht so gut geht, eben zu meinem Hausarzt gehen muss, damit er mir diese Bescheinigung ausstellt. Das ist natürlich unnötig und auch wirklich ärgerlich, wenn das an solchen Dingen wie einem fehlenden Drucker dann tatsächlich scheitert. Aber ich würde es jetzt auch mal, ich hoffe doch, es ist eine Schnittstelle, wo es viele Probleme gibt, weil einfach viele Akteure miteinander kommunizieren müssen. Und es gibt aber sicherlich auch Krankenhäuser, die haben einen sehr gut aufgestellten Sozialdienst, der gut vernetzt ist in alle Versorgungsbereiche. Und man kennt sich da und da sind auch die Formulare miteinander abgestimmt.
Aber es klingt auch so, als müsste man kommunizieren auch erstmal lernen.
Ja, ich glaube, in allen Lebensbereichen ist eine gute Kommunikation wichtig und an so einer schwierigen Stelle erst recht.
Hartmut Hesse aus Reisdorf ist bei uns in der Telefonleitung. Schönen guten Abend. Danke für Ihre Geduld. Sie haben schon lange gewartet. Was möchten Sie uns sagen?
Ich habe nur folgende Frage. Ist ein Krankenhaus verpflichtet, in Medikamente und spezielle Medikamente, auch die der Patient selber bezahlen muss, mitzugeben in eine Pflegeeinrichtung zur Kurzzeitpflege?
Das gebe ich an Dr. Braun weiter.
Ich würde sagen, ja. Oder es hat mindestens, das Krankenhaus hat die Möglichkeit, es zu machen. Wenn Sie keine andere haben, also es könnte ja sein, dass Sie einfach jetzt nicht zu einem Arzt kommen, einem niedergelassenen Arzt kommen, dann ist der Krankenhausarzt mittlerweile und die Krankenhausärzte sind berechtigt, Ihnen ein Medikament zu verordnen.
Die dürfen Medikamente bis zu 3 Tage mitgeben.
Ja.
Und können auch Medikamente verordnen, allerdings nur, soweit ich weiß, die kleinste Packungsgröße. Die reicht dann unter Umständen auch nicht immer aus für den ganzen Aufenthalt in der Kurzzeitpflege beispielsweise. Aber zumindest der erste Übergang sollte dadurch eigentlich gesichert sein.
Okay, damit haben wir diese Frage beantwortet. Wir haben eben ja schon über Erfolge und auch noch Nachholbedarf beim Entlassmanagement gesprochen. Dr. Braun, wenn man sich jetzt nochmal anguckt, was muss denn jetzt eigentlich noch passieren? Man hört ja auch viel Kritik aus Pflegebereichen, auch aus den Krankenhäusern, da ist von zu viel Bürokratie die Rede. Da sagt die Deutsche Krankenhausgesellschaft, durch das Entlassmanagement entstünden jährlich bundesweit 100.000 Arbeitsstunden zusätzlich. Wer soll die leisten? Ist das eine Ausrede?
Teilweise ist das, glaube ich, eine Ausrede. Diese 100.000 Arbeitsstunden gehören einfach zu einer ordentlichen Behandlung. Und zu einer ordentlichen Behandlung, für die Krankenkassen, wie gesagt, im Durchschnitt 4.650 Euro pro Krankenhausfall bezahlen im Moment, gehört einfach die Überleitung, falls Behandlungsbedarf besteht, die Überleitung in die Bereiche, wo der Behandlungsbedarf da ist. Und das ist also nicht ein neues Phänomen. Sie hatten 11 Jahre Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Und eine Menge Krankenhäuser haben es hingebracht, ohne insolvent zu werden. Das ist auch sehr wichtig, weil manche Krankenhäuser sagen, wir können uns das nicht leisten. Andere können es sich leisten, machen ein Entlassmanagement, das traumhaft ist und wünschenswert für alle. Also es ist häufig ein sehr vorgeschobenes Argument, leider.
Wäre es denn wichtig, dieses Entlassmanagement und die Umsetzung dieser gesetzlichen Regelungen noch besser zu kontrollieren, von außen zu kontrollieren?
Ich würde allerdings als erstes noch, weil wir auch eine Vertreterin der Krankenkassen hier sitzen haben, ich glaube auch, ich hab da einen Eindruck, das ist vielleicht ein Bauchgefühl, weil ich es nicht abgefragt habe, dass eine Unmenge von Patienten, wie gesagt, jedes Jahr haben wir 19 Millionen Krankenhauspatienten im Moment, überhaupt nicht wissen, dass sie dieses Recht haben. Und vielleicht sollten die Krankenkassen auch mal ihre Möglichkeiten nutzen, diese Grundidee, dieses Recht auf Entlassmanagement bei ihren Versicherten zu verankern. Da ist bestimmt auch, gibt es wieder die eine oder andere Kasse, die es schon gemacht hat, Das weiß ich auch. Und einige haben es vor, zum Beispiel die Handelskrankenkasse in Bremen sagt, machen wir. Also erstmal Vorkontrolle, Information. Das Zweite wäre natürlich auch, dass man bei den Krankenhäusern nochmal darauf hinweist, dass es mittlerweile eine Unmenge nationaler und internationaler Studien gibt, die nachweisen, dass es auch für das Krankenhaus einen ökonomischen und natürlich auch einen Marketing- und sozialen Nutzen hat, Entlassmanagement anzubieten. Wenn man heute mit derselben Diagnose nochmal nach ein oder zwei Wochen ins Krankenhaus zurückkommt, weil man zu Hause blutet und niemand kümmert sich drum, dann muss nämlich das Krankenhaus die zweite Behandlung aus der Fallpauschale der ersten Behandlung bezahlen.
Also Fallpauschale heißt ja, die Krankenhäuser bekommen sozusagen einen Festbetrag genau. für eine Behandlung, damit ist alles abgedeckt, genau. und ob der Patient 4 Tage da ist oder 2 Wochen.
Richtig.
So ist es. Und ich denke, das kluge Krankenhaus kümmert sich auch um eine Entlassung, weil natürlich gibt es einen wirtschaftlichen Anreiz, eben nicht die Patienten nicht mehr so lange im Krankenhaus zu halten. Das hatten Sie ja eben auch schon angesprochen mit dem Thema blutige Entlassung. Früher wurde ja nach Verweildauer bezahlt, also jeder Tag wurde entsprechend bezahlt und seit einigen Jahren wird die Behandlung eben pauschaliert, als Pauschale vergütet. Und je schneller der Patient dann übergeleitet wird in den in die Reha oder in einen anderen Versorgungsbereich, umso mehr Gewinn macht unter Umständen das Krankenhaus dann mit so einer Versorgung. Und insofern würde aus meiner Sicht, das kluge Krankenhaus kümmert sich eben darum, dass das dann gut funktioniert und dass die Patienten dann eben auch zügig, aber gut und mit einem guten Gefühl und mit der passenden Versorgung dann auch in den anderen Bereich überführt werden und muss das auch anbahnen.
Haben Sie denn Unterschiede festgestellt zwischen unterschiedlichen Krankenhäusern und Betreibern, also private, kommunale Unikliniken oder aber auch Krankenhäuser in den großen Städten und Krankenhäuser auf dem Land?
Ja, also Stadt-Land haben wir nicht. Hätten wir machen können, aber das ist immer schwierig mit den Postleitzahlen. Da man nicht weiß, wo das Krankenhaus wirklich verlässlich liegt, dann weiß man nur die Postleitzahl des Wohnortes. Und es kann natürlich jemand aus einem Dorf in Nordniedersachsen nach Bremen ins städtische Krankenhaus gehen. Und da. Es gibt deutliche Unterschiede und es gibt, wenn man jetzt mal die Krankenhausarten, die Träger nimmt, die frei gemeinnützigen Träger sind die besten. Also die machen am meisten eigentlich. Als zweites kommen dann die kommunalen und öffentlichen und die schlechtesten sind die mit privaten Trägern. Das ist eine Reihenfolge, die es aber auch in vielen anderen Themen gibt und das verblüfft mich, aber es ist auch hier, also eher bestätigt das so die Diskussion, soll man weiterhin in Deutschland eigentlich der Weltmeister bei der Privatisierung von Krankenhausbetten und Krankenhäusern sein? Sind wir nämlich mittlerweile. Selbst in den USA gibt es weniger privat getragene Betten als in Deutschland, relativ zur Bevölkerungsgröße. Und da kann man also auch bei Entlassmanagement sehen, diese Träger sparen am Entlassmanagement am deutlichsten.
Ich würde gerne ganz schnell noch einen Anrufer dran nehmen. Wir haben nur noch wenige Minuten. Guido Golombek aus Bielefeld ist am Telefon. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend,
Golombek. Wenn Sie schnell uns noch von Ihrer Erfahrung berichten.
Ja, ich versuche es. Es geht um meine Mutter, die musste 2007 im Krankenhaus behandelt werden für einen Monat. Das war dem Krankenhaus dann offensichtlich zu lange und dann wurde mir ganz kurzfristig gesagt, meine Mutter müsste jetzt sofort entlassen werden, könnte aber nicht mehr nach Hause, die war 82, weil sie eben nicht mehr richtig laufen könnte. Sie müsste vom Krankenhaus direkt in ein Pflegeheim. Da war ich so überrascht von, weil ich jetzt innerhalb von einem Tag ein Pflegeheim finden musste. Habe offensichtlich ein falsches ausgewählt, weil das so schnell ja nicht möglich ist. Und ein Patient wird im Pflegeheim nur aufgenommen, wenn man die Rechte des Patienten schriftlich abtritt an das Pflegeheim. Das musste ich machen, da habe ich mir nichts bei gedacht. Wurde auch nicht darüber aufgeklärt, was das bedeutet. Und daraufhin hat das Pflegeheim dann in Verbindung mit dem neuen Arzt dann entschieden, welche Medikamente meine Mutter wie bekommt. Ich habe dann noch gesehen, dass die Medikamente falsch gegeben werden, habe dem Pflegeheim das gesagt und da haben die dann aber geantwortet, nein, das entscheiden wir jetzt. Und das Ergebnis war dann, dass meine Mutter eine Woche später verstorben ist. Ja, genau.
Ja.
Ja, ich habe dann nachher noch 3 Monate später ihrem Kardiologen davon erzählt, der diese Medikamente vor 10 Jahren mal verordnet hat. Und der hat gesagt, das war eindeutig falsch gewesen. Sie hätte die Medikamente von früher weiterbekommen müssen. Sie hatte Vorhofflimmern, sie hat Makumar bekommen. Ja. Das wurde umgestellt auf Aspirin.
Ja, Herr Coulombe, meine Gäste im Studio sind auch fassungslos, Herr Golombek. Das sind wahrscheinlich Einzelfälle und die Angehörigen haben dann das Problem, dagegen vorzugehen.
Vor allen Dingen, das Krankenhaus wusste 2007 auch schon, wann eine obere sogenannte Grenzverweildauer besteht. Also es gibt eine Regelung, wie viele Tage, wie viele Wochen darf man mit einer bestimmten Diagnose und einem bestimmten Schweregrad der Erkrankung eigentlich minimal und maximal in einem Krankenhaus sein. Das heißt, ein Krankenhaus weiß es von Anfang an und könnte eben, wenn es sich Entlassmanagement machen würde, die Patientin und die Angehörigen darauf vorbereiten, dass es ab dem Tag 27 kritisch wird. Ja. Und dann kann man das vorbereiten.
Wir haben einige schlimme Beispiele gehört in dieser Sendung. Wir haben aber auch gehört, dass es durchaus gute Ansätze gibt. Wichtig ist vor allem wohl für Patienten nachzufragen, wenn sie im Krankenhaus sind und zu bestehen auf diesem Entlassmanagement. Das war die Redezeit-Visite zusammen mit Visite im NDR Fernsehen. Vielen Dank meinen Gästen Claudia Straub vom Verband der Ersatzkassen und Dr. Bernhard Braun, Gesundheitswissenschaftler von der Uni in Bremen. Auch morgen gibt es wieder eine Redezeit, sogar einen Themenabend, dann zum Brexit. Was wird aus dem Brexit? Sollte die EU nachverhandeln? Das ist das Thema morgen ab 20.30 Uhr dann hier auf NDR Info. Da können Sie wieder mitmachen, am Telefon oder auch per Mail sich beteiligen unter ndr.de/redezeit. Vielen Dank allen, die mitgemacht haben und zugehört haben. Mein Name ist Andreas Sperling. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.